SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur, Kontext. Am Mikrofon begrüßt Sie Maya Brandle. Im letzten Jahr noch hat Saudi-Arabien ein neues Arbeitsgesetz erlassen, mit dem Ziel, möglichst viele Gastarbeiter außer Landes zu weisen. Viele dieser Gastarbeiter sind deshalb untergetaucht, haben die Arbeit liegen und stehen lassen. Den Schulen fehlen so die Lehrer, der Müllabfuhr, die Müllmänner. Und weil die Polizei Jagd gemacht hat auf die untergetauchten Gastarbeiter, sind jetzt auch vereinzelt im Land Unruhen ausgebrochen. Gast heute bei mir im Kontext ist Friedrich Steiger. Friedrich Steiger, Sie sind stellvertretender Chefredaktor von SRF heute. Zuvor waren Sie viele Jahre lang als Auslandkorrespondent tätig, gerade auch im Nahen Osten. Während der letzten 20 Jahre haben Sie immer wieder Saudi-Arabien bereist. Und bevor wir über das sogenannte Gastarbeiterproblem sprechen, werfen wir doch zuerst einmal einen Blick auf dieses seltsame Land. Es ist ein enorm reiches Land mit viel Öl, viel Wüste, einem mächtigen Allah und einem noch mächtigeren König Abdullah, ein Land der verhüllten Frauen, die nicht Auto fahren dürfen, ein Land der Megacities, der weltrekordhohen Häuser und einer ebenso rekordverdächtigen Bevölkerungsexplosion. Aus unserer westlichen Sicht scheint das ein merkwürdiges Land zu sein.
Es ist ein sehr vielschichtiges Land letzten Endes. Es gibt auf einer Seite das moderne Antlitz, eben die Hochhäuser, die sehr modernen Städte, viel moderner als manche europäischen Städte sind. Auch in den Köpfen sind manche Saudis, aber eben längst nicht alle, durchaus modern, aufgeschlossen, kennen die Welt, reisen viel. Und auf der anderen Seite ist es halt doch auch ein sehr verkrustetes, verknöchertes Land, politisch vor allem. Die Mehrheit der Gesellschaft in Saudi-Arabien ist wesentlich konservativer, als dies beispielsweise das Königshaus und die Angehörigen sind. Die Leute außerhalb der Großstädte sind sehr konservativ, stark familienbezogen. Und das Königshaus selber, die Königsfamilie, möchte natürlich alles tun, die jetzige Macht zu zementieren.
Dieses Land ist ein sehr junges Land, es ist rund 80 Jahre alt. Es ist eigentlich noch nicht wirklich ein Staat, kann man das so sagen, weil es ist ja zusammengewachsen aus ganz verschiedenen Stämmen.
Es ist mittlerweile schon das, was man einen Staat nennt. Also es ist nicht so wie Afghanistan, das noch ganz stark eine Stammesgesellschaft ist. Wahrscheinlich auch weniger als Jemen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass doch ein Großteil der saudischen Bevölkerung mittlerweile hauptsächlich in drei großen Agglomerationen lebt, also in und um die Hauptstadt Riad, die allein 5-6 Millionen Leute heute beherbergt, dann rund um die Hafenstadt Jeddah und dann im Ölzentrum am Persischen Golf, um Dammam, Dahran herum. Und das hat natürlich der Stammesgesellschaft entgegengewirkt, diese doch recht starke Zentralisierung. Aber es ist in der Tat so, dass es ein merkwürdiges Gebilde ist, weil es eigentlich auf der Dualität oder auf der Kooperation zwischen der Herrscherfamilie der Sauds beruht und einem Deal, könnte man sagen, Abkommen, ungeschriebenem Abkommen mit den Wahhabiten, also den Klerikern. Und die beiden einander eigentlich stützen, man könnte auch sagen, auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen sind, um das Land zu kontrollieren, um die Autorität aufrechtzuerhalten.
Saudi-Arabien gehört zu den wenigen wirklich absoluten Monarchien noch. Also der König steht eigentlich sogar noch über Allah. Wie äußert sich das im Alltag?
Einerseits durch eine sehr hohe Respektierung des Königs, gerade der jetzige König Abdallah. Ich glaube, das ist nicht nur Propaganda, der ist echt beliebt in der Bevölkerung, das darf man nicht vergessen. Also wenn wir von Feudalstaat sprechen, dann denken wir oft an ungeliebte Fürsten. Ich glaube, der jetzige König Abdallah ist bei vielen Saudis ein relativ geliebter Fürst oder eben Herrscher.
Warum ist dieser König so beliebt?
Der König ist für viele Saudis authentisch. Es gab ja früher schon saudische Könige, die haben zum großen Teil im Ausland gelebt, zum Teil auch in Saus und Braus, in Genf, in Marbella. Die haben dort auch Alkohol getrunken. Alles, was in Saudi-Arabien verboten war, haben die sich und ihre Entourage dort erlaubt. Also das war natürlich nicht sehr glaubwürdig. König Abdallah ist tatsächlich ein gläubiger König. Er hat wirklich gemäß den islamischen Regeln gelebt, aber er ist selber kein Fanatiker, ist kein Islamist. Er gilt als tolerant. Er hat das Ohr näher am Puls des Volkes, als das manche seiner Vorgänger hatten. Er ist natürlich jetzt ein sehr alter König. Und in diesem Alter ist er vielleicht nicht mehr der ganz große Reformer, der er gewesen wäre, wenn er früher an die Macht gekommen wäre.
Saudi-Arabien ist ein reiches Land und auch wenn es diese Zahl mit Vorsicht zu genießen ist, man sagt, ungefähr 60% der Saudis arbeiten nicht, suchen auch keine Arbeit. Wie funktioniert das?
Es hängt natürlich damit zusammen, dass die Sozialleistungen sehr, sehr ausgebaut sind. Also Schulen sind umsonst für Saudis in Saudi-Arabien, das Gesundheitswesen ist umsonst. Es gibt auch sehr, sehr großzügige Landvergaben, also damit Leute fast umsonst, mindestens was den Bodenpreis betrifft, Häuser bauen können. Es gibt keine Steuern in Saudi-Arabien. Also von daher wird schon sehr vieles vom Staat übernommen. Und viele Saudis, zumindest die Oberschicht, die profitieren natürlich durch diverse Kanäle auch direkt vom Ölreichtum. Also die gehören zur Königsfamilie im weitesten Sinn. Und im weitesten Sinn heißt, das sind dann nicht nur ein paar hundert, sondern viele tausend Leute. Also dort sickert auch sehr viel Geld durch. Und es gibt für die Saudis die Möglichkeit, für saudische Männer muss man sagen, wer arbeiten will, der kriegt eine Arbeit beim Staat, in einem Ministerium, in einem staatsnahen Betrieb. Er muss dort nicht wirklich notgedrungen sehr viel tun, aber er erhält Lohn, er muss ein paar Stunden pro Tag dort absitzen, tut das häufig, indem er auch Tee trinkt mit den Kollegen und Bekannten. Aber sehr viele tun dort wirklich nichts. Das ist eine künstliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Saudi-Arabien hat ein neues Arbeitsgesetz erlassen. Seit neuerer Zeit hat dieses Arbeitsgesetz für Unruhen gesorgt. Fredrik Steiger, was ist da genau passiert?
Es ist ja so, dass in Saudi-Arabien mehr als 10 Millionen Menschen Gastarbeiter sind. Das heißt praktisch ein Drittel der Bevölkerung. Unter diesen 10 Millionen ist ein kleiner Teil, man sagt ihnen manchmal so die Luxus-Expatriates, also wirklich westliche Experten hauptsächlich in der Ölindustrie beispielsweise, Berater und so weiter, denen geht es relativ gut. Dann gibt es eine zweite Schicht von Ausländern, das sind vor allem arabische Ausländer, die sind sehr stark anzutreffen im Gesundheitswesen, sind Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer auch viele. Aber der größte Teil der Ausländer sind Drittweltausländer aus Ostasien, aus Afrika, aus sehr armen Ländern. Und das sind Leute, die bislang zum Teil legal im Land waren mit dem sogenannten Kafala-System. Das heißt, sie haben einen Sponsor, ihren Arbeitgeber, der praktisch ihr Sklavenhalter ist, etwas drastisch ausgedrückt. Und sehr viele von diesen Drittweltausländern sind auch illegal im Land. Und was die Saudis nun möchten mit dem neuen Arbeitsgesetz, sie möchten zum einen viele von diesen illegalen Ausländern rauswerfen aus dem Land und Gewissen davon, die man wirklich braucht, die Möglichkeit geben, einen legalen Aufenthaltsstatus zu erwerben. Aber hauptsächlich geht es schon darum, den Ausländeranteil zu senken, um Arbeitsplätze freizumachen für Saudis.
Warum wollen jetzt die Saudis auf einmal arbeiten?
Diese bisherige Praxis, dass alle saudischen Männer, die das wollten, einen Staatsjob bekamen, das ist langsam am Ende, eben auch wegen des großen Bevölkerungswachstums. Also man kann nicht Jahr für Jahr Zehntausende von Leuten zusätzlich irgendwo in der öffentlichen Verwaltung unterbringen. Es ist auch so, dass die Öleinnahmen nicht mehr steigen, also es ist auch ein finanzielles Problem. Und die saudische Regierung möchte, was durchaus vernünftig ist, junge Saudis ermuntern, selber sich eine Arbeit zu suchen, auch in der Privatwirtschaft. Und diese Stellen gibt es nicht unbedingt, weil sie vielfach von Ausländern besetzt sind. Also möchte man diese Arbeitsplätze schaffen für Saudis.
Fredrik Steiger, Sie waren kürzlich in Saudi-Arabien. Sie haben dort sehr viele Interviews gemacht, unter anderem mit Fawaz Al-Alami. Er ist Ex-Vizeminister, er ist Berater des Königshauses, er ist Spitzendiplomat. Sie haben ihn gefragt, ob er der Meinung sei, Gastarbeiter müssen das Land verlassen.
Yes, but I don't like to reduce it by force.
Ja, aber nicht mit Gewalt, sondern durch eigene Wahl. Indem man beispielsweise die Löhne anhebt, so dass auch Saudis Stellen annehmen. Stellen, die bisher von Gastarbeitern besetzt sind. Aber viele Gastarbeiter sind Teil des saudischen Sozialsystems. Weil Frauen nicht Auto fahren dürfen, braucht es Fahrer. Und wenn Frauen arbeiten gehen, braucht es Personal, das den Haushalt versorgt. Wir benötigen 2 bis 3 Millionen Menschen aus den Entwicklungsländern, die uns helfen. Saudi-Arabien ist ein junges Land. Es braucht Hilfe. Kein anderes Land auf der Welt hat es geschafft, in so kurzer Zeit von 0 auf 100 zu kommen.
I don't think that there is a country in the world that has gone from nothing to a position in that short period of time.
Es gibt praktisch keine Rechte für ausländische Arbeiter, die können fast innerhalb von 24 Stunden an die Grenze gestellt werden. Bloß sind die natürlich zu einem beträchtlichen Teil entweder in Stellen, wenn es westliche Ausländer sind, die hohe Qualifikationen erfordern, und wenn es Ausländer sind aus Drittweltländern, dann sind es sehr einfache Jobs, die für sehr wenig Geld unter sehr harten Bedingungen gemacht werden müssen. Und für beide Sorten Arbeitsstellen sind eigentlich die Saudis entweder nicht qualifiziert oder nicht willens, sie zu übernehmen.
Fredrik Steiger, Sie haben auch mit Filipinos gesprochen. Rund 1 Million von ihnen lebt in Saudi-Arabien. Ihre beiden Gesprächspartner tun das schon seit 12 Jahren. Am Anfang, erzählen Sie, sei das sehr hart gewesen.
The first year, very difficult, because the first year we were very, say, scared actually.
Das erste Jahr war schwer. Wir hatten Angst, weil man sich nicht mit Frauen in der Öffentlichkeit sehen lassen durfte, außer mit Verwandten. Die religiöse Polizei ist sehr streng und wir vermieden jegliche Kontakte.
Also das sind zwei jüngere Filipinos, die beide schon länger in Saudi-Arabien leben, aber typischerweise ohne ihre Familie. Ihre Familien sehen sie zum Teil nur alle paar Jahre einmal. Diese beiden sind nun nicht die absolute Unterschicht, also die sind nicht auf der Baustelle, sind nicht Dienstboten, sondern nicht in der Telekommunikationsbranche tätig, und deswegen sind sie auch recht eloquent, sind innerhalb ihrer Community fast etwas zu anführen geworden, und deshalb sind sie auch bereit, überhaupt zu reden. Es ist ganz schwierig, mit Drittwelt-Gastarbeitern in Saudi-Arabien überhaupt zu sprechen. Sehr viele haben Angst, wenn sie irgendetwas sagen, dann könnten sie sofort entlassen werden, an die Grenze gestellt werden.
Die beiden erzählen, wie sie ihren Landsleuten helfen. Landsleute, die die Gesetze nicht kennen und deswegen zum Teil massive Schwierigkeiten haben. Einer von ihnen hat zum Beispiel seit einem Jahr keinen Lohn mehr erhalten.
And then last month, when the workers asked for their repatriation and for their salary, one the employer hit them.
Als der Mann seinen Lohn verlangte, wurde er geschlagen. Er kam zu mir, weil er meine Nummer hatte, und ich sagte, geh zur Polizei. Aber das tun sie nicht, sie reklamieren nicht, wissen nicht einmal die Nummer der Botschaft. Diese Unwissenheit ist Teil des Problems, und sie macht die Probleme immer nur größer.
So the problem becomes bigger and worse because of their ignorance.
Und diese Probleme gibt es, und die sind gewaltig. Das fängt eben an, das Ausgeliefertsein gegenüber dem Kafil, dem Sponsor. Der Sponsor darf mit seinen Leuten, die er sozusagen eingekauft hat, fast machen, was er will. Also wenn er sie misshandelt, wenn er sie überlang arbeiten lässt, Überzeiten, keinen Urlaub gewährt beispielsweise, sie sogar körperlich malträtiert, all das kommt vor, dann haben diese Leute kaum Chancen, vor saudischen Gerichten jemals Recht zu bekommen.
Also diese beiden haben sich ja vorsichtig zwar, aber eigentlich gar nicht so negativ geäußert. Sie haben gesagt, ja, wir sind schon lange da, am Anfang war es schwer, aber eigentlich denken Sie jetzt nicht ans Nachhausegehen. Sie fühlen sich irgendwie wohl.
Ich weiß nicht, ob man das zum Nennwerden nehmen darf. Sie wussten natürlich, dass Sie mit einem ausländischen Journalisten sprachen. Es gibt manche ausländische Gastarbeiter, die durchaus etwas sagen und meistens Negatives sagen über ihre Lebensumstände in Saudi-Arabien. Aber sie sagen das nicht, wenn das Mikrofon an ist. Was allerdings stimmt, sie möchten nicht nach Hause gehen, denn sie haben dort keine Alternative. Es ist für ihre Familie, für den Lebensunterhalt immer noch besser, zu mäßig guten oder schlechten Bedingungen in Saudi-Arabien zu arbeiten, als das, was sie zu Hause machen könnten. Möglicherweise eben Arbeitslosigkeit.
Sie haben es vorhin angesprochen, in Saudi-Arabien spielen die Unternehmer eine besondere Rolle. Ihnen sind die Gastarbeiter wirklich auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Sie haben uns auch O-Töne mitgebracht, eines solchen Unternehmers, der darüber entscheidet, wer bleiben darf und wer nicht.
Das ist ein jüngerer Unternehmer, der eine Marketingfirma hat, also ein junger Saudi, der auch als Chef des Jungunternehmerverbandes in Riyadh eine gewisse Rolle spielt. Eigentlich ein aufgeschlossener Mensch, er spricht sehr gut Englisch, er ist sehr viel herumgekommen in der Welt. Und trotzdem, das ist das, was ja viele Saudis charakterisiert, diese sehr verschiedenen Welten irgendwie zusammenzubringen oder eben nicht zusammenzubringen. Auf der einen Seite modern denken, kennt die Welt, kennt westliche Länder, und auf der anderen Seite doch überzeugt, dass so wie es in Saudi-Arabien läuft, es halt doch richtig ist und dass es sich lohnt, dieses saudische System zu bewahren.
We have unemployment, first time in modern Saudi history, among males around 3%, among females around 6%.
Wir haben Arbeitslosigkeit, zum ersten Mal in der saudischen Geschichte. Männer 3%, Frauen 6%. Es gibt aber auch Saudis, die sagen, nein, wir haben keine Arbeitslosigkeit, wir haben lediglich Saudis, die bessere Jobs wollen. Ich selber bin der Meinung, die Arbeitslosenzahlen sind niedriger und wir haben kein Arbeitslosenproblem. Wir haben aber ein Einkommensproblem. Das Geld, das die arbeitenden Saudis verdienen, ist zu wenig. Sie können die Familie nicht versorgen, ihre großen Familien.
We like big families, we are very social. We have more financial responsibilities than other nations.
Also man muss ohnehin aufpassen bei den Arbeitslosigkeitszahlen in Saudi-Arabien. Laut internationalen Organisationen, Weltbank beispielsweise, ist die Arbeitslosigkeit wesentlich höher, als die Saudis selber sich eingestehen. Die dürfte deutlich über 12% sein mittlerweile. Aber das heißt eben nicht 12% Arbeitssuchende, denn viele Saudis suchen gar keine Arbeit. Sie können auch so leben, mit Familienvermögen, mit anderen Zuwendungen, die sie haben. Also sie sind nicht in dem Sinn arbeitswillig, aber sie sind nicht arbeitend. Und das betrifft nun nur die Männer. Bei den Frauen ist es natürlich noch so, dass noch viel mehr keiner Arbeit nachgehen, weil auch die Möglichkeiten für Frauen zu arbeiten in diesem rigiden Trennsystem Frauen-Männer extrem beschränkt ist. Aber was ganz klar ist, welche Zahlen man auch immer nimmt, sie steigen und sie steigen rapide, eben weil der öffentliche Sektor nicht mehr alle Nachrückenden aus den Schulen absorbiert und diese Leute, manche dann doch mittlerweile auf den Arbeitsmarkt drängen und Arbeitsstellen suchen müssen.
Die Saudis mussten eigentlich nicht dringend arbeiten, jetzt langsam wird es doch nötig, dass sie sich auf dem Arbeitsmarkt bewegen. Wie kommt das an?
Es kommt bei vielen überhaupt nicht gut an, denn die Saudis fühlen sich und lassen einen das auch spüren durchaus als Herrenrasse. Es ist zwar so, dass dieses Land noch nicht wahnsinnig lange reich ist, erst ein paar Jahrzehnte, aber es ist eben doch für die meisten Saudis eine junge Gesellschaft, wir haben es gesagt, immer so gewesen, dass Geld eigentlich genügend zur Verfügung stand und man im Wesentlichen die Ausländer für sich arbeiten ließ. Und jetzt muss ein Umdenkprozess stattfinden, sonst wird die Gesellschaft irgendwann in die Wand laufen oder auch die staatliche oder die Wirtschaft des Staates. Bei den Frauen ist es übrigens interessant, dort möchten viele arbeiten, denn die Arbeit ist für die Frauen eine der wenigen Möglichkeiten, der Umklammerung, der Fesselung durch die Familie zu entgehen. Also die Arbeitsbereitschaft der Frauen ist wesentlich größer als bei den Männern. Aber auch die Männer werden sich in dieses Schicksal fügen müssen. Und der König sagt das immer wieder in Ansprachen, dass diese Saudisierung eben auch ein Umdenken in den Köpfen der eigenen Bevölkerung nötig macht.
Hören wir dazu nochmals den Ex-Minister und Regierungsberater Fawaz Al-Alami.
What worries me in many cases is that when the price of oil goes up, people relax.
Wenn bei uns der Ölpreis steigt, dann sind alle ganz entspannt. Wenn er aber sinkt, dann geht das große Gejammer los. Ich habe Töchter, die brauchen einen Job, ich habe Söhne, die ebenfalls. Es ist wichtig, dass die Saudis lernen, unabhängig vom Öl voranzuschreiten.
Make a decision and go ahead for without looking at the price of oil.
Ziel der Regierung, Ziel des Königs ist es, möglichst viele Gastarbeiter loszuwerden, um für die Saudis Stellen zu schaffen. Für die beiden Filipinos, mit denen Sie geredet haben, Friedrich Steiger, scheint das allerdings im Moment noch nicht das Problem zu sein. Was Gastarbeiter betrifft, haben sie ganz andere Sorgen.
Very difficult condition. For example now, even our company.
Die Arbeitsbedingungen sind hart, sehr hart. Wenn wir verhandeln wollen, heißt es sofort, geht nur, wir kriegen 4-5 Chinesen für denselben Lohn. Gerade in der Telekommunikation und im Bau ist das so.
Wer jetzt dort irgendeine kleine manuelle Tätigkeit ausübt, wer auf dem Bau arbeitet, wer Taxifahrer ist, der weiß ganz genau, in den nächsten 10, 20 Jahren werden ihm nicht Saudis diesen Job streitig machen, weil für das Geld, was ein Saudi dort verdienen würde, kann man ein normales Familienleben in Saudi-Arabien gar nicht finanzieren. Also findet der Konkurrenzkampf im Moment hauptsächlich unter Einwanderern aus Entwicklungs- oder Schwellenländern statt. Und da sind natürlich die Chinesen beispielsweise eine starke Konkurrenz. Die gelten als tüchtig, als gut organisiert, als sehr arbeitswillig. Die verdrängen eher einen Filipino oder Nepalesen vom Steuer eines Taxis oder von der Baustelle, als das ein Saudi tun wird. Also das ist eine durchaus realistische Einschätzung, davon auszugehen, dass der Saudisierungsprozess, selbst wenn er ein bisschen vorankommt, nicht so schnell vorankommt, dass diese wirklich billig Arbeitsplätze verdrängt werden oder dass auf diesen Arbeitsplätzen plötzlich Saudis sind.
Jetzt ist dem König ja offensichtlich ziemlich ernst, indem er seine Leute auf den Arbeitsmarkt bringen will, und ihm ist auch klar, dass er das nicht mit den bestehenden Bildungsvoraussetzungen machen kann. Er hat erklärt, dass er das Bildungssystem renovieren will. Friedrich Steiger, wie sieht denn jetzt das alte Bildungssystem aus und wohin soll es renoviert werden?
Also das alte Bildungssystem sah so aus, dass die Eliteausbildung, die wirklich qualifizierte Ausbildung für Saudis, für reiche Saudis im Ausland stattfand. Für die meisten Saudis aber, die im Land selber gebildet haben, zur Schule gingen, in die Universität gingen, war das Bildungssystem wirklich schlecht. Die saudischen Universitäten haben keinen guten Ruf, sie waren sehr lange geprägt von Fächern wie islamische Kultur, Religion, also nicht unbedingt das, was einem auf dem Arbeitsmarkt wesentlich voranhilft. An den Spitzen der Universitäten saßen führende Kleriker, die natürlich alles unter dem Deckel hielten, was irgendwie kritisches Denken auch fördern würde. Und erst unter König Abdallah beginnt sich das jetzt zu ändern. Zuerst in Elite-Universitäten. Es gibt jetzt einige davon, die wirklich versuchen, internationalen Standard zu erreichen. Sie haben es noch nicht erreicht, aber sie bemühen sich darum. Aber das ist ein langwieriger Prozess. Und erst wenn dieser Prozess vorangeschritten ist, dann können Saudis ernsthaft in der Privatwirtschaft Stellen suchen, qualifizierte Stellen suchen, wo auch einigermaßen anständige Löhne bezahlt werden.
Lassen wir dazu einen saudi-arabischen Historiker sprechen, Mohammed Al-Sulfa.
Now almost every big city has a university.
König Abdullah hat vieles verändert. Zuerst einmal hat er dafür gesorgt, dass im ganzen Land, in allen großen Städten, in jedem Distrikt Universitäten gebaut werden. Damit will er Bildung dorthin bringen, wo die Menschen leben, und so auch die Abwanderung in die großen Städte stoppen. Zum anderen hat er dafür gesorgt, dass die Frauen mehr Möglichkeiten erhalten. Er hat die weltweit größte Universität für Frauen bauen lassen. Und ebenso eine der größten Universitäten für Technologie.
He built one of the biggest universities maybe in the world, you know, again. Which is the King Abdullah University for Technology.
Friedrich Steiger, aus welcher Sicht heraus argumentiert er?
Also ich würde ihn für saudische Verhältnisse als Liberalen bezeichnen. Also er ist gegen dieses ganze engstirnige religiöse Denken in Saudi-Arabien. Er ist für eine Öffnung des Landes, für eine Modernisierung des Landes. Er war jahrelang im beratenden Gremium des Königs drin, also in der Majlis al-Shura, also ein sehr einflussreicher Mann. Aber er gehört ganz sicher zu der Minderheit, würde ich sagen, zu der kleinen Minderheit in Saudi-Arabien, die man wirklich als aufgeschlossen und liberal bezeichnen könnte.
Eben Frauen und Technik sind ein Thema, das befürwortet er offensichtlich.
Ganz klar, er weiß natürlich, dass es heute schon so ist, dass in Saudi-Arabien im Schnitt die Frauen wesentlich besser qualifiziert sind als die Männer. Und wenn man eine Wirtschaft voranbringen will, dann müsste man eigentlich auf die qualifiziertesten Kräfte setzen. Also das heißt, Saudi-Arabien müsste viel stärker auf Frauen setzen, denn dort ist das Know-how, dort ist auch der Wille, die Bereitschaft zu arbeiten, wesentlich größer als bei den Männern. Das hängt auch wieder mit der Geschichte zusammen. Bei Männern hat sich das Vorankommen in der Gesellschaft bislang, das beruhte im Wesentlichen auf Familienbanden, letztlich auf Vetternwirtschaft, könnte man sagen. Und für eine Frau, um voranzukommen, ist es wesentlich wichtiger, dass sie etwas kann, weil sie eben nicht im Zentrum dieses ganzen Clan-Systems steht, wie das der Mann ist.
Also da braucht es ja auch eine Gesellschaft, die diesen Frauen Chancen bietet.
Genau, und das ist natürlich noch längst nicht in dem Ausmaß der Fall, wie das sein müsste. Der König gilt als Frauenförderer, aber doch als sehr zögernder Frauenförderer. Er sagt, hat mehrfach angedeutet, dass beispielsweise das Autofahrverbot für Frauen fallen müsste. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Voraussetzung, damit Frauen überhaupt arbeiten können. Denn sie müssen ja zum Arbeitsplatz gelangen können. Es gibt keinen öffentlichen Verkehr in Saudi-Arabien. Also wenn eine Frau nicht Auto fahren kann, kann sie auch nicht arbeiten. da beißt sich fast die Katze in den Schwanz. Es gibt so viele Restriktionen, die das wiederum behindern. Aber ganz klar ist, Saudi-Arabien wird wirtschaftlich nur vorankommen, wenn es die Frauen auch stärker einbindet. Natürlich die Männer auch, aber in erster Linie die Frauen, denn dort ist das Potenzial am größten.
Frederik Steiger, wir sind jetzt ausgegangen von den Gastarbeiterproblemen, den sogenannten, die sich dann Saudi-Arabien auftun. Und da zeigt sich doch sehr, wie eigentlich da eine Gesellschaft im Umbruch ist und dass die Gastarbeiter nicht unbedingt wirklich das Problem sind.
Die Gastarbeiter sind nicht das Problem, oder wenn sie das Problem sind, dann sind sie zumindest ein von den Saudis selber geschaffenes Problem. Ich meine, eine Gesellschaft, die so sehr sich darauf abstützt, dass eigentlich andere die Arbeit machen, und zwar nicht nur die Dreckarbeit, sondern die Arbeit überhaupt machen, die wird früher oder später Probleme haben. Das ist, glaube ich, kaum ein System, das wirklich dauerhaft ist. Das ist kein stabiles System. Irgendwann müssen die Leute im Land selber, die Bürger und Bürgerinnen eines Landes, die nicht nur die Leitung übernehmen, nicht nur befehlen, sondern sie müssen auch selber tun, sie müssen auch selber arbeiten, sie müssen auch selber handeln. Und im Grunde genommen sind die Ausländer nun der Sündenbock. Man hat sich ein Problem eingehandelt, man sieht, es geht nicht mehr so weiter, Saudis müssen auch arbeiten. Und das wird nun auf den Buckel der Ausländer ausgetragen, die nun zu Tausenden, möglicherweise bald zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden in der kürzesten Zeit aus dem Land gejagt werden, ohne dass ein klares Konzept besteht oder man wirklich überzeugend sagen kann, wenn die Ausländer weg sind, können die entsprechenden Stellen in der notwendigen Qualifizierung zu den möglichen Löhnen von Saudis ausgefüllt werden.
Saudi-Arabien ist im Aufbruch, Frederik Steiger. Was denken Sie, in welche Richtung?
Also zum einen muss man sagen, solange das Ölgeld fließt, lassen sich natürlich viele Probleme irgendwie übertünchen, überkleistern. Mit Geld lässt sich manches lösen. Auf der anderen Seite, wenn man die Saudis fragt, dann sagen viele, dass Demokratie nicht ihre Wunschvorstellung ist. Das ist ein fremdes Modell für uns hier auf der Golfhalbinsel, das funktioniert nicht. Man muss auch ehrlicherweise zugestehen, dass die Signale oder was die Saudis im Moment erfahren aus demokratischen Ländern, die Totalblockade in den Vereinigten Staaten zwischen Demokraten und Republikanern, das Modell von Demokratien wie Griechenland oder Italien, um nur zwei Beispiele zu nennen, das wirkt auch nicht sehr attraktiv. Und ich glaube, wenn man so eine Umfrage machen würde in Saudi-Arabien, würden viele sich am ehesten noch eine Art aufgeklärten Autokraten wünschen, wie beispielsweise den Sultan von Oman. Ein bisschen moderner, ein bisschen weniger rigid, ein bisschen weniger frauenfeindlich, als es das saudische System ist, aber bestimmt nicht eine voll und ganz Demokratie. Also das ist den Leuten dort dann doch ziemlich fremd. Ich glaube, konstitutionelle Monarchie mit begrenzteren Vollmachten des Königshauses wäre wohl eher noch das, was sich viele Saudis als Wunsch vorstellen könnten. Und was natürlich bei sehr vielen, gerade auch bei liberalen Saudis durchaus ist, ist die Angst, wenn es eine massive Veränderung in ihrem Land gibt, dann wird es weder eine Demokratie noch eine aufgeklärte Monarchie, sondern dann kommt der Islamismus, wie in Libyen beispielsweise, wie möglicherweise in Syrien nach Assad. Und das ist dann gerade für die moderneren, für die aufgeklärteren, für die gebildeten Saudis eine noch größere Horrorvorstellung, als es eine Verstetigung und eine Fortdauer der jetzigen Monarchie, des Feudalregimes ist.
Das war Kontext mit Frederik Steiger, stellvertretendem Chefredaktor SRF und vormals Auslandkorrespondent während vieler Jahre. Redaktion unter Mikrofon Maya Brandli.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.